Lasst uns gerne mal mit einem kleinen Bangkok-Phänomen starten. Ich habe nämlich beobachtet, wenn man sich mit anderen Leuten über Bangkok unterhält und die auch schon mal dort waren, dann fällt relativ schnell der folgende Satz. Ja, Bangkok liebt man oder hasst man? Und dann erzählt einem die Person, ob sie Bangkok liebt oder hasst. Also irgendwie hat diese Stadt etwas an sich, was Leute dazu bringt, sich ganz klar positionieren zu wollen. Und zwar auch direkt in Liebe oder Hass. Und also versteht mich nicht falsch, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich bin mir sicher, ich habe diesen Satz auch schon mal gesagt. Aber es ist mir halt irgendwie aufgefallen. Aber gut, wir spielen das Spielchen jetzt einfach mal mit. Ihr Lieben, auch ich positioniere mich jetzt hier ganz klar und deutlich. Ich liebe Bangkok. Und bevor die Folge jetzt hier so richtig losgeht, möchte ich euch auch einmal ganz geballt zusammenfassen, warum das so ist. Bangkok schafft es, obwohl Bangkok natürlich eine Millionenstadt ist, mir niemals das Gefühl zu geben, ich wäre irgendwie lost, irgendwie verloren. Weil für dieses Gefühl ohnehin kein Platz wäre, weil man einfach permanent damit beschäftigt ist, Neues zu verarbeiten, neue Eindrücke. Also ich habe in Bangkok immer so das Gefühl, hinter jeder Ecke gibt es irgendwas Neues, irgendein kleines Abenteuer zu entdecken, dem ich mich entweder komplett widmen kann oder aber ich ziehe einfach weiter. Weil ich weiß ja, hinter der nächsten und hinter der übernächsten Ecke warten schon wieder neue Abenteuer, die gerade vielleicht viel besser zu meiner Stimmung passen. Beispiel. Stell dir vor, du läufst durch die schmalste und wahrscheinlich auch heruntergekommenste Gasse, die du in deinem ganzen Leben jemals gesehen hast. Und auf einmal stehst du in der Mitte eines kleinen Lebensmittelmarktes, wo Locals frisches Gemüse kaufen und verkaufen. In der Luft liegt der Geruch von frisch gekochtem Essen aus einer der vielen kleinen Garküchen. Dann läufst du irgendwann weiter, musst über eine extrem vielbefahrene Straße, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil überall Tuk-Tuks kreuz und quer durch die Gegend fahren. Du schaffst es aber irgendwie, läufst weiter und entdeckst auf einmal buddhistische Mönche. Die erkennst du an ihren orangefarbenen Gewändern und dann checkst du aber erst, dass du ohne es zu merken in eine buddhistische Tempelanlage gelaufen bist. Einfach so. Und dann läufst du irgendwann weiter. Und dann verändert sich deine Umgebung so ein bisschen, es wird moderner, es wird irgendwann hochmodern, du guckst nach oben und du siehst einfach riesengroße Wolkenkratzer um dich herum. Unten hast du kleine, süße, sehr schicke Boutiquen, vielleicht noch ein paar Hipster-Cafés. Ja, und weil du ja auch mittlerweile schon relativ viel rumgelaufen bist, wäre doch jetzt so ein kleiner Drink auf so einer Rooftop-Bar, das wäre doch was, oder? Du hast in Bangkok einfach immer so ein Wechselspiel zwischen totalem Lärm und Krach und Motorengeräuschen und absoluter Ruhe. Du findest nämlich immer wieder auch Ruheoasen, zum Beispiel in einem der unzähligen Spas und Massagesalons. Das ist so eine Sache, die musst du einfach nutzen, wenn du in Thailand allgemein und in Bangkok im Speziellen bist. Ja, und als wäre das jetzt nicht schon alles Grund genug, diese Stadt einfach nur zu lieben, erlebst du dank der Thai-Mentalität on top auch noch wahnsinnig gastfreundliche, offenherzige Menschen. So, und jetzt Werbung für Bangkok vorerst beendet. Und vor allem erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, hey, mein Name ist Kira, ich bin Fernsehjournalistin und produziere mittlerweile seit über einem Jahr diesen Reisepodcast für euch, weil Reisen meine große private Leidenschaft ist. Und weil ich es einfach total liebe, mich so ganz intensiv mit Ländern und Reisezielen auseinanderzusetzen. Mittlerweile auch oft in Form von Interviews mit anderen Reisenden, heute aber mal wieder all by myself. Heute erzähle ich euch ganz direkt von meinen eigenen Erfahrungen aus Bangkok. Schön, dass ihr da seid. Das erste Mal war ich vor über 7 Jahren zusammen mit meiner Freundin in Bangkok. Damals waren wir mehrere Tage dort und es war einfach, ja, eine tolle Mischung aus ganz viel Sightseeing und ganz viel treiben lassen. Und das letzte Mal war ich letzten September nochmal alleine dort und habe nochmal ganz andere Eindrücke gesammelt. Und weil diese Erinnerung natürlich noch so viel präsenter ist, nehme ich euch heute mit eben auf diesen Solo-Bangkok-Trip. Zumal ich vor Ort auch schon den Plan hatte, eine Podcast-Folge aus meinen Erlebnissen zu machen. Deswegen habe ich immer mal wieder kleine Tonaufnahmen für euch gemacht. Die Tonqualität ist unterirdisch, ihr werdet es gleich hören. Viele Hintergrundgeräusche, aber eben, ja, authentisch. Bangkok ist eben auch laut. Gut, fangen wir mal von vorne an. Wie bin ich denn überhaupt alleine in Bangkok gelandet? Also ich muss dazu sagen, ich habe mir letztes Jahr eine längere berufliche Auszeit genommen. Ich bin viel gereist und im Zuge dessen irgendwann in Pai gelandet. Pai ist ein kleines Aussteigerdorf ganz im Norden Thailands. Da habe ich auch eine eigene Folge zu gemacht. Falls euch das interessiert, Folge 23, heißt Thailand Go with the Flow. Und ich wusste aber, ich muss langsam wieder zurück nach Deutschland und habe mir dann einen Rückflug von Bangkok nach Berlin gebucht. Das Ganze aber so zeitlich geplant, dass ich vorher noch einen kompletten Tag in Bangkok verbringen kann. Okay, jetzt musste ich vorher aber natürlich erstmal von Nordthailand irgendwie überhaupt nach Bangkok kommen. Das ist eine Strecke von ungefähr 800 Kilometern. Und da habe ich mich für den Nachtzug entschieden. Ich bin zuvor nämlich noch nie Nachtzug gefahren und habe schon viel Gutes gehört und dachte, das teste ich jetzt einfach mal selber. Und ich sage euch, das war so eine tolle Erfahrung, dass ich die mit euch teilen möchte und genau damit jetzt auch das große Bangkok-Abenteuer hier im Podcast starten werde. Also, ich stehe vollgepackt mit meinem großen Backpack auf dem Rücken und meinem kleinen Rucksack vor dem Bauch am Bahnhof in Chiang Mai. Das ist eine etwas größere Stadt in Nordthailand, die eben auch einen Bahnhof hat. 17 Uhr war Abfahrt und ich weiß noch ganz genau, es war super heiß, super schwül, die Sonne brannte so richtig auf den Bahnsteig, ich war viel zu vollgepackt, mir war viel zu heiß, ich wollte einfach nur noch irgendwie meinen Platz da in diesem Zug finden und da habe ich folgende Tonaufnahme gemacht. So, jetzt warten 13 Stunden Nachtzug auf mich. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe angeblich einen Liegeabteil und einen Sitz. Mal gucken. Ja, warum ich mir da nicht so zu 100% sicher war, was ich da gebucht hatte, weil das komplette Ticket auf Thailändisch war. Nun gut, es hat mich 838 Baht gekostet. Das sind nach aktuellem Wechselkurs umgerechnet ungefähr 21 Euro. Also super günstig, um damit einmal quer durchs Land zu fahren und dann auch noch mit eigenem Bett. Gut, ich bin also in den Zug eingestiegen, ich habe den richtigen Wagen gefunden, juhu, war dann aber trotzdem erstmal komplett verwirrt, weil meinen Sitzplatz hatte ich zwar gefunden, aber von einem Bett war da wirklich weit und breit nichts zu erkennen. Okay, na gut, ich hatte mich dann irgendwie schon auf eine Nacht im Sitzen eingestellt. Ungefähr 2,5 Stunden, nachdem wir losgefahren sind, hörte ich dann aber so ein Klappern, was auch so minütlich lauter wurde. Es hat sich so angehört, ich habe eine Tonaufnahme. Was ihr da gerade hört, ist ein Bahnmitarbeiter, der wirklich so von Platz zu Platz geht und die Sitzplätze zu Schlafplätzen umbaut. Und zwar immer so zwei Schlafplätze übereinander, also ein bisschen wie so ein Stockbett. Die obere Kabine konnte man einfach so mit einer Handbewegung zapp-klapp aus der Wand aufklappen, fertig. Beim unteren war es ein bisschen komplizierter, da musste dieser Sitz mit so einer Falt-Klapp-Technik so umgemodelt werden, dass eben auch eine süße kleine Schlafkabine entsteht. Ja, und mein ehemaliger Sitzplatz war dann jetzt eine wirklich weiche Matratze, die am Ende dann sogar noch mit einem frischen weißen Laken bezogen wurde. Er zauberte dann auch aus irgendeinem Fach auch noch frisch bezogene Bettwäsche hervor. Oh, in meiner Erinnerung ist die sogar frisch gestärkt und gemangelt und die riecht ganz gut. Und als alles fertig war, wurden dann noch so grüne Vorhänge runtergelassen, sodass man in dieser kleinen Kabine eben auch komplette Privatsphäre hatte. Und ein wichtiger Tipp, wenn ihr diesen Zug auch mal irgendwann nehmen wollt, dann bucht euch ganz bewusst das Bett unten. Das kann man nämlich bei der Buchung angeben. Ich habe das durch Zufall getan, weil ich dachte, da muss ich da irgendwie nicht hochkraxeln. Das untere Bett hat nämlich das Fenster. Das obere Bett hat kein Fenster. Und wenn man schon die Wahl hat, dann ist ein Fenster auf jeden Fall schöner. Ich sag euch Leute, diese Nacht, die war mit Abstand die gemütlichste Nacht, die ich alleine auf Reisen jemals erlebt habe. Eigentlich war sie ja nur Mittel zum Zweck, rückblickend war sie aber ein totales Highlight, weil es so ultra gemütlich war. Es war so ein schönes Erlebnis, natürlich komplett simpel, aber vielleicht auch gerade deswegen so schön. Es war null eklig, ich habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. So ein Bett, in dem jede Nacht jemand anderes liegt, da hatte ich jetzt wirklich gar keine Erwartungen dran. Aber es war sauber, ich hatte komplett frische Bettwäsche, alles war ganz, ganz toll. Und ich habe mir vorab extra noch Snacks geholt. Ich hätte, das wusste ich aber vorher nicht, auch im Zug noch was kaufen können. Ach, sorry, irgendwie ist meine Stimme heute nicht so am Start. Naja, und dann habe ich mich halt irgendwie so mit meinen Snacks da zurückgezogen, habe den Vorhang zugemacht und habe einfach mal noch eine ganze Zeit lang einfach nur Landschaft geguckt. Bisschen wie so ein, weiß ich nicht, Full-HD-Flatscreen irgendwie. Und das war schön, weil die vielen kleinen Dörfer, durch die wir gefahren sind, die zogen so an mir vorbei und wir hatten teilweise dichte Dschungelabschnitte, durch die wir gefahren sind. Auch irgendwie so Orte, die man ja sonst nicht sieht, wenn man wenn man irgendwie zu Fuß unterwegs ist. Die habe ich gesehen, das Licht wurde langsam weniger und dadurch war aber die ganze Landschaft irgendwie in so einer ganz friedlichen Stimmung. Es war einfach richtig, richtig schön. Und irgendwann war es dann natürlich komplett dunkel und dann war auch sofort Schlafenszeit. Und was mich daran irgendwie total fasziniert hat, weiß ich nicht, aber damit habe ich nicht gerechnet. Es war so leise in diesem Zug. Die Leute haben sich alle so respektvoll verhalten. Wenn geredet wurde, dann war das vielleicht ein ganz leises Murmeln noch. Aber es war wirklich so, dass man dann auch gut dort schlafen konnte. Ich habe euch eine kleine Tonaufnahme mitgebracht, wie das die Nacht über oder am späten Abend auch schon klang. So entspannt, vor allem durch dieses monotone Geräusch. Gott, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht einschlafe vor dem Mikro. So, die Nacht war wunderbar. Ich habe morgens ein kleines Update gegeben. Wir hören mal rein.
Kaffee. Ich habe gerade auch schon einen bekommen. Hier ist gerade so eine Aufwachstimmung. Es war ganz gemütlich. Es war sehr ruhig heute Nacht. Ich habe wirklich gut geschlafen. Also erstaunlich gut. War sehr zu empfehlen. Vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr das auch mal macht. Es gibt ja das Bett oben und das Bett unten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt ein Bett unten, weil es wesentlich dunkler ist. Also oben hast du diese Lampen unter der Decke, die nachts auch nicht ausmachen. Ich glaube, das ist sehr hell. Ach, ich fand's richtig gut. So, noch ist es sehr ländlich. Wir fahren gleich irgendwann in Bangkok rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich und melde mich.
Und gerade so die letzte halbe Stunde vor Bangkok war dann nochmal super spannend, weil man so gesehen hat, wie sich alles verändert. Also von den kleinen Dörfern, die dann auf einmal zu Vororten wurden, die dann auf einmal städtischer wurden und irgendwann bist du so mitten im Herz dieser pulsierenden Großstadt und fährst da in den Hauptbahnhof ein. Das war auf jeden Fall toll. Und plötzlich hatte ich einen Aha-Moment. Mir kam nämlich alles verdächtig bekannt vor. Tonaufnahme, los geht's.
Okay, krass. Es sieht hier einfach mal aus. Also komplett gleiches Design. Ja. Nur, dass ich die Schrift nicht lesen kann. Das ist aber auch der einzige Unterschied.
Ja, ich gebe zu. Das war die bereits angekündigte unterirdische Tonqualität. Es kommen aber auch noch ein paar bessere. So, das Schlimmste habt ihr überstanden. Ich wiederhole es nochmal, es sah aus wie der Berliner Hauptbahnhof. Wir sind unterirdisch angekommen und alles war so in diesem super cleanen, silbrigen Design. Alles so metallisch, super modern, irgendwie gefühlt der gleiche Steinboden wie am Hauptbahnhof Berlin. Also richtig verrückt. Und auch einfach ein einziges Labyrinth. Ich habe es einfach bestimmt 10 Minuten lang nicht geschafft, dieses Gebäude zu verlassen, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe. Bisschen unangenehm. Ich habe da ein paar Mal gefragt und bin bestimmt noch 1,5 Kilometer innerhalb von diesem Bahnhof gelaufen, bis ich dann den Ausgang gefunden habe. Ja, und dann kommst du aus diesem voll klimatisierten Gebäude und kriegst als allererstes erstmal klatsch so eine Hitzewand ins Gesicht. Also es war ja schon heiß, als ich in den Zug eingestiegen bin. Das war aber eher so eine feuchte, tropische Hitze. Und da in Bangkok war es dann auf einmal so eine ganz, fast wie so eine trockene Wüstenhitze. So hat es sich angefühlt. Und ich habe auch gerade extra nochmal nachgeguckt. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Bangkok liegt bei 28,9 Grad Celsius. Also es ist richtig heiß, darauf müsst ihr euch einstellen. Gut, kurze Bestandsaufnahme. Es ist 6 Uhr morgens. Ich bin mitten in Bangkok und habe jetzt bis Mitternacht Zeit, die ich hier verbringen kann. Also exakt 18 Stunden. Und dann muss ich mich wieder auf den Weg zum Flughafen machen. Und ich hatte ja jetzt relativ viel Gepäck dabei, dass ich auf gar keinen Fall den ganzen Tag mitschleppen wollte. Und dann dachte ich im ersten Moment, okay, ich bin ja schon am Bahnhof, am besten schließe ich das da einfach ein. Habe mich dann aber dagegen entschieden und habe mir stattdessen ein Hostelzimmer gebucht. Und das war fußläufig zu erreichen, dieses Hostel. Und dachte mir, komm, da kann ich meine Sachen einschließen, da kann ich nochmal duschen. Da habe ich ein Bett, wenn ich mich vor dem Flug nochmal ausruhen möchte. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Weil ich dann da an der Rezeption etwas erfahren habe, was euch bei euren Trips vielleicht auch mal helfen könnte. Mir war das nicht klar, vielleicht ist euch das klar. Man kann in Hostels ja auch so ein abgespecktes Package buchen. Also kein Bett, sondern einfach nur die Option, die Sachen einzuschließen und die Duschen zu benutzen. Dann zahlt man auch nur die Hälfte. Und das ist wirklich ein Ding. Das wird wohl weltweit häufig angeboten. Da muss man einfach mal nachfragen. Und ich ärgere mich total, weil ich glaube, das hätte mir schon bei total vielen Trips geholfen, wenn man an einem Ort jetzt keine Nacht verbringt, aber trotzdem mal duschen will, die Sachen nicht mitschleppen will, dann ist das echt eine richtig gute Option. Man zahlt nur die Hälfte des Preises und ja, super Sache. Ich in diesem Fall habe die vollen 12 Euro gezahlt, weil ich auch noch die Option haben wollte, mich kurz vorm Flug nochmal hinzulegen. Aber grundsätzlich, ein gutes Ding. So, als nächstes kommen jetzt so ein paar allgemeine Infos und Fakten zu Bangkok, damit wir so infotechnisch irgendwie alle so einen gleichen Wissensstand haben. Okay, und der erste Fakt, der ist auch direkt ein Knaller. Es geht nämlich um Bangkoks offiziellen und vollständigen Namen. Der hat es nämlich ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, weil er der längste Städtename der Welt ist. Wenn man diesen offiziellen Namen aus dem Thailändischen transkribiert, dann kommen da 24 Wörter und 168 lateinische Buchstaben raus. Und natürlich wollt ihr das jetzt auch mal hören und natürlich kann ich euch das jetzt hier nicht vorlesen, weil ich natürlich kein Thai spreche. Deswegen habe ich hier mal Wikipedia geöffnet auf meinem Handy und es gibt tatsächlich so einen Vorspiel-Button bei dem Namen und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Moment.
Gungtep Mahanakorn Amon Ratana Gosin Mahintara Yuthaya Mahadilok Popnoparat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Satit Sakathattiya Wisnukam Prasit.
Bams, das ist einfach mal der offizielle Name Bangkoks. Krass, oder? Ja, und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die völlig berechtigte Frage, wie um alles in der Welt können sich die Menschen in Thailand den Namen ihrer eigenen Hauptstadt merken? Da habe ich aber eine lustige Antwort für euch. Ende der 1980er Jahre gab es in Thailand eine Rockband namens Asanevasan. Und die sind auf die geniale Idee gekommen, diesen Namen in seiner Gänze, also in allen Wörtern, in einen ihrer Songs einzubauen. Und dieser Song, der wurde ein absoluter Hit und der ging durch die Decke. Und deswegen können bis heute ganz viele Menschen in Thailand den Namen ihrer Hauptstadt mitsingen, weil es einfach Teil dieses Songs ist. Und ich würde euch den jetzt natürlich so gerne auch eigentlich mal in Gänze vorspielen. Das ist aber rechtetechnisch leider nicht möglich. Da habe ich einfach nicht die Rechte an dem Song. Aber es gibt ja das Zitatrecht. Und das erlaubt es mir zumindest mal so ein paar Sekunden anzuspielen. Und das mache ich jetzt. Okay, das muss reichen, gibt aber schon mal einen schönen kleinen Eindruck und ich habe mir jetzt hier im Zuge der Vorbereitung diesen Song auch schon ein paar Mal angehört und muss sagen, die ersten Wörter kann ich auch schon mitsingen, also hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Und abschließend, und dann bin ich mit dem Namen auch durch, Bangkok ist auch eher so der internationale Name. In Thailand selbst sagen die meisten Menschen Krung Thep. Das sind die ersten beiden Worte dieses wahnsinnig langen Namens. Und, okay, das ist jetzt wirklich das Ende, Bangkok hat auch einen Spitznamen, so wie das viele Städte haben, und zwar Stadt der Engel. Einfach mal den gleichen Spitznamen wie Los Angeles. Außerdem leben aktuell über 10 Millionen Menschen in Bangkok. In der Metropolregion sind es nochmal wesentlich mehr. Und man muss sagen, als Hauptstadt hat Bangkok für Thailand auch wirklich eine sehr, sehr zentrale Funktion. Also es ist, kann man sagen, das politische Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum, das kulturelle Zentrum. Es ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt des Landes. Es gibt viele Einrichtungen wie Universitäten, Hochschulen, Palästen. Ich habe gelesen, über 400 Wats, also buddhistische Tempelanlagen und Klöster. Es ist einfach, ja, es ist vielleicht der wichtigste Punkt des Landes. Und was ich einfach so unvorstellbar finde, bei seiner Gründung im 15. Jahrhundert war Bangkok lediglich ein kleines Fischerdorf am Chao Phraya-Fluss. Das ist der große Fluss, der bis heute einmal quer durch die Stadt fließt, sich richtig so durchschlängelt und den du als Tourist oder Touristin auch befahren kannst mit vielen Booten oder Fähren. Ist übrigens auch ein guter Tipp. Die Stadt ist ja oft sehr, sehr stauig und das ist ein schöner Weg von A nach B zu kommen, weil eben auch viele Sehenswürdigkeiten direkt am Ufer dieses Flusses liegen. Das aber nur am Rande. Wobei, gar nicht nur am Rande, denn mir fällt gerade ein, von diesem Hauptfluss gehen auch nochmal viele künstlich angelegte Kanäle, so Seitenkanäle ab. Und da kannst du tatsächlich so eine kleine Bootstour buchen, das haben wir damals gemacht. Das war total schön, weil du bist wirklich so zum Teil durch die Wohnsiedlungen gefahren und hast dann so die Gärten gesehen oder die kleinen Vorgärten, Hintergärten, wie auch immer. Es war aber irgendwie total nett, weil du so einen schönen Eindruck davon bekommen hast, wie man eben auch leben kann in Bangkok. Eben nicht nur mitten in der Stadt im 15. Stock, sondern auch irgendwie ganz nett mit eigenem kleinen Häuschen und Garten und das war schön. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe eine Sache gelesen, die hat mich irgendwie fasziniert und ich habe mich in diese Geschichte eingelesen. Der berühmteste Energy Drink der Welt, ihr kennt ihn, Red Bull, kommt aus Bangkok. Zumindest so halb. Also 1975 bringt ein thailändischer Unternehmer ein Getränk namens Krating Deng auf den Markt. Übersetzt bedeutet dieser Name, Krating Deng, roter Stier. So, und dieses Getränk hat er speziell konzipiert für körperlich schwer arbeitende Menschen, also Trucker, Feldarbeiter, und einfach Menschen, die irgendeine anstrengende Tätigkeit haben und die zwischendrin immer mal wieder einen Energieschub benötigen. Der Geschmack war sehr süß, das Getränk hatte eine belebende Wirkung und dieses Krating Deng wurde sehr schnell zu einem festen Bestandteil des thailändischen Alltags. So, ein paar Jahre später, 1982, kommt jetzt ein österreichischer Unternehmer auf Dienstreise nach Thailand und ist ganz fasziniert von diesem Getränk, weil er gecheckt hat, krass, das hat mir total geholfen, meinen Jetlag zu überwinden. Dieser österreichische Unternehmer connectet sich jetzt mit dem thailändischen Produzenten und beide gründen in Österreich die Red Bull GmbH. Ja, und das Marketingkonzept, was wir alle kennen, mit diesen zwei roten Stieren, das wurde auch komplett so übernommen. Die Rezeptur allerdings, die wurde nochmal so ein bisschen auf den europäischen Geschmack angepasst. Also im Vergleich mit Red Bull schmeckt Gratin-Deng wesentlich süßer und hat auch keine Kohlensäure. Aber jetzt macht etwas Sinn, eine Beobachtung, die ich in Thailand hatte, die ich gar nicht einordnen konnte. Es gibt beide Getränke nach wie vor im Supermarkt. Also du kannst sowohl Gratin-Deng als auch Red Bull kaufen. Beide haben das gleiche Logo mit diesem Doppelstier. Und ich stand da wirklich vor und dachte, hä, ist das jetzt irgendwie die Nachmache von Red Bull? Warum hat das das gleiche Logo? Was soll ich denn jetzt hier überhaupt kaufen? Nee, ist einfach der Vorgänger und das nächste Mal, wenn ich da bin, werde ich definitiv auch Gratin-Deng probieren. Das habe ich mich damals nämlich nicht getraut. Ihr Lieben, der unangenehmste Teil einer jeden Folge steht mir jetzt bevor. Ich mache es aber trotzdem, weil es so wichtig ist für mein Wachstum, euch zu bitten, mir eine Bewertung dazulassen. In Form von Daumen, in Form von Sternen, noch besser in Form eines Kommentars. Aber ich freue mich über alles riesig. Mindestens genauso dolle wie über meine Nachtzugfahrt nach Bangkok. Und das will was heißen. So, und jetzt Schluss hier mit dem unangenehmen Gerede. Von Herzen danke. Und jetzt geht die Folge weiter. Alles klar, zurück zu meinen 18 Stunden Zeit in Bangkok. Als erstes musste ich mir natürlich erstmal irgendwie die Frage stellen, wie will ich heute überhaupt von A nach B kommen? Bangkok ist ja riesig. Und grundsätzlich muss ich sagen, hat Bangkok auch ein gut funktionierendes Öffi-System. Also es gibt sowohl eine U-Bahn als auch ein überirdisches Skytrain-System. Habe ich beides nicht benutzt, also keine Expertise meinerseits. Ich habe mir aber einige Rezensionen durchgelesen und vor allem dieser Skytrain, der kommt sehr gut weg. Also es wird immer wieder geschrieben, dass es mit das schnellste Fortbewegungsmittel ist. Es ist klimatisiert, der ist pünktlich, der schwebt vor allem so über der Straße. Das heißt, du hast auch immer noch so tolle Perspektiven von oben auf die Stadt. Du kannst also einiges sehen. Ja, das scheint mir eine gute Wahl zu sein. Ich habe mich an diesem Tag allerdings für zwei andere Fortbewegungsmittel entschieden. Einmal für das Tuk-Tuk. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Und ich habe zum ersten Mal Grab ausprobiert. Grab ist eine App, so ein bisschen vergleichbar mit Uber. Da gibst du ein, wo du hin willst und dann wirst du ein paar Minuten später an deinem Standort abgeholt. Ja, die Frage ist, mit welchem Verkehrsmittel? Also, du kannst ganz klassisch ein Taxi, also ein Auto bestellen und dann kommt jemand und holt dich eben mit dem Auto ab. Da war aber so ein bisschen meine Sorge, dass, weil Bangkok ja so stauig ist, ich wahrscheinlich einen Großteil der Zeit einfach im Stau stehen werde. Deswegen habe ich mich für die Roller- bzw. Motorrad-Taxi-Option entschieden. Also da kommt dann wirklich jemand mit dem Roller oder Motorrad an und pickt dich auf, nimmt dich mit und du sitzt hinten drauf. Clever, dachte ich, so kann man nämlich den Stau umfahren. Und das habe ich echt an diesem Tag so bestimmt 4, 5, 6 Mal gemacht, bin damit durch die Stadt gecruised und das ist schon ein kleines Abenteuer. Also wenn du eher ängstlich bist, würde ich dir das nicht empfehlen. Ich fand's toll, weil irgendwie fühlt man sich einheimisch, man hat so das Gefühl, hier, man wurde hier von seinem Kumpel abgeholt und der düst mit dir einmal durch die Stadt. Aber düsen ist dann auch schon das Stichwort. Also es war mir teilweise wirklich zu schnell, beziehungsweise grenzwertig schnell oder auch rasant. Also da wurde dann wirklich jede kleinste Lücke ausgenutzt, zwischen zwei Autos sich da noch reinzuquetschen, um irgendwie doch noch die halbe Sekunde früher am Ziel anzukommen. Und was mir irgendwie auch gar nicht so bewusst war, wir sind dann zwischenzeitlich auch mal auf so Stadtautobahnen gefahren, wo man dann irgendwie mit über 100 noch drüber gebrettert ist. Das hat es natürlich auch überhaupt nicht besser gemacht. Ja, war jetzt irgendwie ein Erlebnis, aber würde ich vielleicht nur für sehr kurze Fahrten das nächste Mal nochmal so machen. Keine Ahnung, mal gucken. Also euch würde ich jetzt irgendwie eher davon abraten, weil ich einfach kein gutes Gefühl habe, das irgendjemand anderem so zu empfehlen. Okay, es war immer noch sehr früh und ich habe dann irgendwann auch Hunger bekommen und dachte, ich frühstücke jetzt mal was. Und dann habe ich so einen irren Frühstücksort gefunden, der an sich eigentlich gar nichts Besonderes war, aber der Ort, wo sich dieses Lokal oder dieser kleine Laden befand, das war für mich so sinnbildlich Bangkok, dass ich euch das mal ganz kurz erzähle. Also, stellt euch mal vor, jetzt völlig wild, stellt euch vor, ihr fahrt mit eurem Auto in eine Tiefgarage rein. Dann kommt man ja meistens erstmal an eine Schranke, dann macht man so das Fenster runter und mit dem Arm bedient man dann so einen Automaten, wo dann so ein Ticket rauskommt. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, anstelle dieses Ticketautomatens gäbe es einen Pancake-Stand. So, in genau dieser engsten Stelle der Zufahrt zu dieser Tiefgarage. Und genau so war es eben. Da war ein Pancake-Stand. Und das war auch so schwierig, da überhaupt was zu bestellen, weil man immer so taktisch abpassen musste. Wann ist jetzt eine Lücke von den Autos? Dann muss ich ganz schnell bestellen. Ach nee, da kommt schon wieder ein Auto. Ich muss doch noch wieder zurück. Und dann ein zweiter Anlauf, dann hat es geklappt. Bezahlen konnte man aber erst beim dritten Anlauf. Und während die Pancakes zubereitet wurden, musste man sich komplett aus dieser Einfahrt entfernen, einfach um sich ein sicheres Plätzchen zu suchen. Und dann, ja, habe ich irgendwann so geschätzt, jetzt können die Pancakes fertig sein. Und das Ganze ging von vorne los. Und es wurde auch gehupt, wenn du da die Einfahrt blockiert hast. Und es war wirklich einfach der unpassendste Ort auf der ganzen Welt für einen Pancake-Laden. Aber der war da eben, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, wo das Kassenhäuschen stattdessen dann war. Völlig irre und waren aber sehr leckere Pancakes. Das vielleicht noch als Zusatz. Die habe ich dann irgendwo am Straßenrand gegessen, habe mich hingesetzt. War irgendwie schön, weil es so besonders war. So, als nächstes war mein Plan, den legendären Chatuchak-Markt zu besuchen. Und es ist, je nach Definition, die Definitionen gehen so ein bisschen auseinander, der größte Markt der Welt. Andere schreiben vom größten Markt Asiens, wieder andere schreiben vom größten Markt Thailands. Wie auch immer, es ist ein unglaublich großer Markt mit über 15.000 Ständen auf 35 Hektar Größe. Wichtig, der hat nur samstags und sonntags geöffnet. Also wenn ihr das erleben wollt, dann timet euren Aufenthalt auf jeden Fall so, dass ihr am Wochenende da seid. In Bangkok. Und es ist überwältigend. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es gibt einfach alles dort. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Von Kleidung über Elektronik, über Möbel, über Kunst, über Essen natürlich. Ein einziges Labyrinth, teilweise in Hallen, teilweise Open Air. Und das ist einfach irre, weil du kannst dich da 5 Stunden aufhalten, ohne an einem Ort zweimal vorbeizukommen. Und am Ende hast du auch einfach komplett die Orientierung verloren. Aber das gehört dazu. Und wichtig, es macht natürlich auch Spaß, dann so ein bisschen was zu kaufen, so ein bisschen zu handeln, gehört auch immer dazu. Deswegen lasst vielleicht noch ein bisschen Platz im Koffer oder im Rucksack. Ich überlege gerade, was habe ich denn eigentlich da gekauft? Gummilatschen, ja, sogar drei Paar Gummilatschen. Die habe ich hier im Alltag ganz oft an, die habe ich tatsächlich auch gerade. Moment, hier, ihr hört sie, ich trage sie gerade. Wie passend und wie uninteressant für euch. Sorry. So, wir machen weiter. Als nächstes möchte ich euch die vielleicht bekannteste Straße Bangkoks vorstellen. Also zumindest bei Reisenden ist das irgendwie so ein Ding, die wird auch die Backpackerstraße genannt. Wobei ich gerade überlege, finde ich den Namen jetzt passend? Geht so. Ich glaube, so die Partymeile oder so würde besser passen, aber du hast halt viele Touristen und Touristinnen, die da abhängen. Hat so leichte Ballermann-Vibes, also wirklich ein Hostel neben dem anderen, laute Musik dröhnt da über die Straßen, es ist laut und schrill und blinkt. Du hast viele Massagestudios, du kannst dir da irgendwie auf der Straße die Füße massieren lassen oder im Hinterzimmer eine Thai-Massage bekommen. Du hast auch viele so Shops, wo du so Reisebedarf kaufen kannst, irgendwie einen neuen Rucksack oder das Ladekabel, was du vergessen hast, die Powerbank. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen Backpackerstraße. Und ich glaube, das ist auch so ein Ort, wo viele junge Leute hingehen, wenn sie Leute suchen, mit denen sie weiterreisen können. Ist ja auch so beim Backpacking so ein Ding, dass man sich dann häufig irgendwie zusammentut, wenn man sich kennenlernt. Da wirst du auf jeden Fall fündig. Und wenn du das erstmal in Bangkok bist, dann ist das auch ein Muss. Da muss man einmal drüber geschlendert sein. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das kann schnell zum Overdose führen. Also mehr als einen Abend bräuchte ich das jetzt auch nicht, aber das muss man auf jeden Fall mal machen. Gut, das ist jetzt schon alles recht eskalativ, das wird aber einmal im Jahr, im April, noch eskalativer, weil diese Khao San Road wohl so ein Hotspot ist, um das thailändische Neujahrsfest zu feiern. Und das ist wirklich eine wilde Nummer. Also erstmal ganz grundsätzlich, dieses Neujahrsfest markiert den traditionellen Jahreswechsel basierend auf dem alten thailändischen Sonnenkalender. Und gefeiert wird dieses Neujahrsfest immer direkt mehrere Tage vom 13. bis 15. April. Und zwar in Form der weltweit größten Wasserschlacht. Also ganz Bangkok nimmt wohl daran teil, aber auf dieser Khao San Road und noch einer anderen Straße ist es wohl besonders extrem. Und guckt euch wirklich mal die Fotos online an. Irgendwie Wasserschlacht, Bangkok, dann findet ihr das sofort. Menschen dicht an dicht gedrängt, komplett schon Wasser durchtränkt, mit riesengroßen Wasserpistolen im Arm, Wassereimern, Wasserwerfern, Wasserbomben, die sich da gegenseitig abwerfen. Also völlig irre. Und es gibt auch viele Touris, die eben extra für dieses Spektakel dann nach Bangkok reisen. Also vielleicht fühlt auch ihr euch angesprochen. Dann notiert euch den 13. bis 15. April. Und ganz wichtig, danach bitte berichten. Ich bin mehr als neugierig. Grundsätzlich ist es ja immer eine gute Sache, dann auch so ein paar Wörter einer Landessprache zu beherrschen, wenn man in einem Land unterwegs ist, jetzt in diesem Fall Thailand. Und deswegen dachte ich, gucken wir uns doch mal zusammen an, wie man sich in Thailand ordentlich begrüßt. Und zuerst gucken wir uns mal so diese ganz klassische Begrüßungsformel an. Die unterscheidet sich nämlich bei Frauen und Männern. Also Frauen sagen Sawadika zur Begrüßung und Männer sagen Sawadikrab. Also die Endung ist eine andere. Und ich sage jetzt mal, mit meiner europäischen Brille habe ich mir gerade so ein bisschen die Frage gestellt, wie machen das denn aber nicht binäre Menschen? Also ich sage europäische Brille, weil das ja gerade bei uns in der Gesellschaft irgendwie schon ein großes Thema ist oder es auch ein wachsendes Bewusstsein dafür gibt, dass es eben viele Menschen gibt, die sich nicht so klassisch männlich, weiblich einteilen wollen oder auch können. Und dann dachte ich, ja, wie begrüßen die sich jetzt in Thailand? Und deswegen habe ich das Ganze einfach mal gegoogelt und dabei festgestellt, das ist tatsächlich auch ein großes Diskussionsthema in der thailändischen Gesellschaft. Also es wird ganz kontrovers diskutiert, natürlich, wie immer, wenn sich irgendwie was verändern soll. Aber viele Leute sind deswegen schon dazu übergegangen, einfach nur noch Sawadee zu sagen, diese Endung also wegzulassen. Und haben damit eine ganz geschlechtsneutrale Begrüßungsformel. Das ist natürlich viel inklusiver, weil die einfach jeder Mensch benutzen kann. Und ja. Und es hat natürlich jetzt irgendwie für uns, die hier gerade so ein bisschen Thailändisch lernen wollen, natürlich noch den Vorteil, dass wir uns nur ein Wort merken müssen. So, das war es jetzt aber noch nicht. Zu dieser verbalen Begrüßungsformel, für welche man sich jetzt auch immer entscheidet, kommt noch eine Handgeste, und zwar der sogenannte Vai. Dabei führt man beide Hände so gebetsmäßig, also mit flachen Handflächen vor dem Oberkörper zusammen und man soll dabei wohl auch lächeln und mit diesem Vai drückt man ganz explizit den Respekt gegenüber der anderen Person aus. Und die Höhe, auf der man diesen Vai ausübt, also entweder vor der Brust oder vor dem Gesicht, sagt auch nochmal etwas darüber aus, wie viel Respekt man ausdrücken möchte. Und je höher man die Hände nimmt, desto mehr Respekt drückt man aus. Also ein Vai vor dem Gesicht ist nochmal viel respektvoller als ein Vai vom Oberkörper. Das würde man jetzt vielleicht eher bei Freunden machen. So, und Freundinnen. Wichtig allerdings, ein Vai auf Stirnhöhe, der ist ausschließlich für den König und für Mönche vorbehalten. Und ihr habt's gehört, das war jetzt alles ein bisschen holprig, diese Erklärung. Ich habe mir das Wissen auch nur angelesen. Da gibt's noch so viel mehr. Also wenn euch das wirklich interessiert und ihr euch ganz höflich und ganz korrekt in Thailand begrüßen möchtet, verhalten möchtet, dann lest euch da doch mal selber ein. Also das war jetzt wirklich nur die absolute Basic-Version. Da gibt's noch viel, viel mehr. So, das nächste Thema möchte ich mit einer kleinen Anekdote einleiten. Ich habe mich nämlich vor 2 Tagen mit einem lieben Kollegen in der Redaktion unterhalten und wir haben gequatscht und er hat mir erzählt, dass er erst letztens noch selbst in Bangkok war und dort auch einige Locals kennengelernt hat und irgendwann dann auch mal bei jemandem zu Hause eingeladen war. Dann habe ich irgendwie so gefragt, aha, wie sah das da aus? Was war das für eine Wohnung? Beschreib mal. Und da meinte er, das Besondere an dieser Wohnung war, es gab einfach keine Küche. Ausschließlich eine Mikrowelle. Ja, wieso? Weil es einfach keinen Grund gäbe, selbst zu kochen. Also in Bangkok musst du ja echt irgendwie nur 2 Meter aus deiner Tür raustreten und du hast schon wieder direkt das köstlichste Streetfood. Du hast Suppenküchen, wo ganz frisch, ganz gesund gekocht wird. Und da macht es einfach für viele Menschen gar keinen Sinn, selber zu kochen. So günstig und so schnell und unkompliziert kannst du es eben gar nicht selber machen. Wobei ich jetzt natürlich auch sagen muss, das kann ich nicht verallgemeinern, ne? Also ich habe jetzt hier von dieser einen Geschichte gehört und er meinte dann eben auch noch, mein Kollege, das sei schon durchaus auch ein gängiges Konzept, dass viele Leute eben einfach gar nicht selber kochen. Aber das, ne, gibt natürlich auch das Gegenteil. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Wohnungen mit Küchen und Menschen, die selber kochen. So. Ja, und sowieso habe ich euch diese kleine Geschichte auch eigentlich nur erzählt, um jetzt zum eigentlichen Thema überzuleiten, zu den Night Markets, also Nachtmärkten. Denn es ist in Bangkok ein gängiges Phänomen, dass es nachts noch mal viel belebter ist als tagsüber. Auch nicht überall, aber an vielen Stellen hast du wirklich das Gefühl, die Leute kommen erst so gegen Abend aus ihren Wohnungen oder von ihren Jobs und dann blühen die Straßen nochmal so richtig auf und überall poppen diese Nachtmärkte, diese Night Markets aus dem Boden. Und ja, die liebe ich sehr. Das macht richtig Spaß. Ich gehe da nämlich vor allem hin, um mich einmal durchzufuttern. Also grundsätzlich kannst du auf diesen Märkten auch Kleidung und sowas kaufen. Kommt so ein bisschen drauf an, die sind auch teilweise unterschiedlich. Gibt auch welche, da gibt es ausschließlich Essen. Aber Essen ist eben schon so ein Hauptbestandteil von so einem Nachtmarkt. Und da hast du wirklich so einen Essensstand neben dem anderen. Häufig werden auch kleine Portionen angeboten, sodass du dich da wirklich durchfuttern kannst. Und es ist einfach ein geniales Erlebnis. Und deswegen wollte ich so an meinem einzigen und dann auch letzten Tag in Thailand, also einzigen Tag in Bangkok und letzten Tag in Thailand, eben nochmal diese Night Market so richtig auskosten und habe mir überlegt, ich mache abends eine kleine Night Market Tour. Tingel so von einem zum anderen, habe mir ganz bewusst ganz unterschiedliche rausgesucht und da dachte ich, nehme ich euch jetzt so akustisch einfach mal ein bisschen mit. Das, was ihr da gerade hört, das ist der Night Market in Chinatown. Bangkok hat nämlich eines der größten Chinatowns der Welt. Über 1 Million Menschen chinesischer Herkunft leben da. Und dieser Markt, der ist wirklich, ja, der ist irgendwie next level. Also es ist auch gar nicht so ein richtiger Markt, wie man sich den vorstellt, auf so einem Platz oder so, sondern es ist einfach der komplette Bürgersteig einer extrem viel befahrenen, stauigen Straße, der zu einem Markt umfunktioniert wurde. Also es ist dementsprechend proppevoll. Du hast erstmal diese komplett verstopfte Straße neben dir mit Autos, die sich, oder auch Tuk-Tuks, die sich zum Teil noch irgendwie über den Bürgersteig versuchen zu schlängeln. Da sind aber eigentlich auch schon die Stände. Du hast überall diese chinesischen Schriftzeichen, Leuchttafeln, die sich teilweise bis in den Himmel türmen. Du guckst nach oben, da ist auch noch alles voll, nicht nur unten, sondern auch oben. Und ja, das ist wirklich ein Erlebnis. Also das ist null entspannt, das ist Reizüberflutung hoch 100. Aber eben Erlebnis und ich wollte es ja auch so und deswegen habe ich dann auch in dieser wirklich unentspannten Atmosphäre mein erstes Pad Thai gegessen. Und das war aber lecker, das muss ich dazu sagen. So, ich ziehe weiter, ich muss mal hier raus.
Oh, ich bin jetzt raus aus Chinatown, das war mir irgendwie zu gruselig und bin jetzt hier auf so einem anderen Nachtmarkt, der so ein bisschen mehr local ist. Und irgendwie mag ich es lieber.
Ja, das hatte irgendwie eine gute Energie da. Also dieser Markt war auch wieder nicht so klassisch auf so einem Platz, sondern der schlängelte sich durch so ein ganzes Viertel, durch so sehr schmale Gassen zum Teil. Aber es waren eben fast alles Gassen, die jetzt nicht von Autos oder Tuk-Tuks befahren werden konnten. Also musste man zumindest keine Angst haben, da auch noch irgendwie über einen Haufen gefahren zu werden. Und stattdessen war überall laute Musik, die Leute waren irgendwie entspannt, war einfach eine gute Energie. Und da bin ich dann tatsächlich auch versackt, also mein Plan, mir noch 2, 3 andere Märkte anzugucken, habe ich über Bord geworfen. Warum auch, wenn man einen gefunden hat, den man mag. Und ja, da habe ich dann meinen einen Tag in Bangkok ausklingen lassen. Das war echt schön.
Liebe Grüße aus dem Tuk-Tuk irgendwo in Bangkok. Gerade geht's, aber es ist ein bisschen schnell.
Ich hatte es ja eben schon angekündigt. Ich war an dem Abend relativ viel mit Tuk-Tuks unterwegs. Und das ist, wenn ihr in Bangkok seid, auch wirklich ein absolutes Muss. Denn das ist nicht nur ein von A nach B kommen, sondern allein die Fahrt ist ein tolles Erlebnis. Also das ist wirklich so diese eine Sache, die musst du gemacht haben, wenn du in Thailand warst. Du darfst Thailand eigentlich nicht verlassen, ohne nicht mindestens einmal Tuk-Tuk gefahren zu sein. Und für alle, die jetzt ein Tuk-Tuk nicht direkt vor Augen haben, das ist vorne wie ein Roller. Das hat also vorne einen Reifen, hinten 2 Reifen, vorne sitzt dann eine Person, die das Ding fährt. Und hinten kannst du Platz nehmen. Da ist meistens eine Sitzbank. Das Ganze ist dann nochmal überdacht, aber die Seiten sind eben offen. Das ist einfach so ein kleines, offenes Mini-Gefährt, würde ich es mal nennen. Ja, und optisch sind die Dinger wirklich spektakulär. Also kein Tuk-Tuk sieht aus wie das andere. Die sind oft ganz individuell gestaltet. Die sind quietschbunt. Die sind toll dekoriert mit Kunstblumen, mit Lichterketten, mit bunten Leuchten. Teilweise erwischst du Party-Tuk-Tuks, wo du dröhnende Musik hast. Ich saß sogar schon mal in einem Karaoke-Tuk-Tuk. Manchmal bekommst du Süßigkeiten umsonst oder was zu trinken. Ja, und dann steigst du ein und dann geht meistens eine ganz wilde Fahrt los. Also diese Tuk-Tuk-Fahrten sind wirklich häufig wild. Vor allem, du kriegst ja auch so viel mit. Du bist ja jetzt nicht in so einem geschlossenen Auto, sondern es ist ja alles so offen und du kriegst so viel mit von den Tuk-Tuks links und rechts neben dir. Und entweder während der Fahrt oder an der Ampel wirft man sich dann häufig auch mal so ein paar Sätze mit den anderen Leuten in den Tuk-Tuks zu und man lacht und dann fährt man schon wieder weiter und dann leisten sich 2 Tuk-Tuks ein kleines Rennen und du sitzt da hinten drin und rutscht von links nach rechts bei jeder Kurve. Also das ist schon eine wilde Hausnummer. Ich sag's euch, wie es ist. Aber man muss es irgendwie mal mitgemacht haben. Ja, und dann ist man meistens auch relativ glücklich, wenn man wieder aussteigen kann und man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Ja, weil es eben schon sehr wackelig ist. Und witzig, ich habe versucht herauszubekommen, wo das Wort Tuk-Tuk herkommt. Und es ist tatsächlich laut Malerei. Also sowas wie Wau-Wau, Kindersprache, wenn man so will. Ja, und so hat sich das eben etabliert, weil man der Meinung war, das Geräusch, was diese Tuk-Tuks machen, klingt wie ein Tuk-Tuk, wie so der Motor, so ein Motorengeräusch. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, Tuk-Tuks haben wirklich Kultstatus. Und die gibt es eben auch so in unzähliger Menge in Bangkok, dass sie einfach so sehr auch dieses ganze Stadtbild mitbestimmen. Und weil sie so bunt sind, sind die ganzen Straßen in Bangkok irgendwie so wahnsinnig bunt. Ja, das macht auf jeden Fall was mit der Atmosphäre. Und damit beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Ich danke euch von Herzen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und falls ihr dieses schöne Thailand-Gefühl jetzt noch nicht direkt verlassen wollt, dann lege ich euch direkt auch nochmal meine zweite Thailand-Folge ans Herz, die Folge 23. Da war ich ja in Pai, habe ich ja am Anfang schon mal angesprochen. Könnt ihr euch auch nochmal anhören oder auch nicht. Oder ihr braucht auch erstmal ein kleines Päuschen, so wie ich. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und freue mich, dass ich wieder eine Folge produziert habe. Wenn ihr mögt, besucht mich doch die Tage gerne auch mal wieder bei Instagram. Da werde ich jetzt passend zu dieser Folge auch auf jeden Fall was veröffentlichen. Das kommt vielleicht so ein bisschen mit zeitlichem Verzug raus. Seht's mir nach. Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe mich leer gequatscht. Freue mich, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Tschüss!